Ja, ich warte nur auf die Präsentation. Komm. Noch ein bisschen zurück. So, geschehen. Ja, die letzte Predigt heute aus unserer Reihe des Johannesevangeliums beziehungsweise der Reden Jesu im Johannesevangelium. Und heute ist das mal nicht ein Monolog, sondern es ist ein Dialog. Jesus redet mit Petrus. Und es sind nur drei Verse, die wir betrachten, nämlich Johannes Kapitel 21, und da sind das die Verse 15 bis 17. Ich sage nochmal Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Ich erzähle euch mal kurz, was vorangegangen ist. Die Jünger waren Fischen. Nachdem ihnen Jesus schon zweimal als der Auferstandene begegnet war. Wir sehen also hier, das spielt nach der Auferstehung Jesu. Ja, Jesu war ihnen schon zweimal begegnet und die Jünger waren Fischen. Zurück in ihrem alten Beruf. Es steht da jetzt in der Bibel nicht, warum sie Fischen waren. Da kamen mir so verschiedene Gedanken, als ich das las. Haben sie das nicht verstanden? Jesus ist auferstanden? Haben sie nicht verstanden, dass sie einen Auftrag haben, der fern vom Fischen auf dem See Genezareth ist? Waren sie desillusioniert? Hatten sie das noch nicht verstanden? Der Heilige Geist war ja noch nicht ausgegossen. Ich weiß es nicht, aber ich lasse euch teilhaben einfach an den Gedanken, die ich hatte, als ich das las. Und sie waren Fischen. Und jetzt kommt ein Déjà-vu erster Sorte. Sie fingen nichts in der ganzen Nacht. Und dann näherten sie sich dem Ufer und dann stand da ein Mann und fragte sie: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und dann sagte er ihnen: Werft doch das Netz mal da und da aus. Und ihr merkt schon, worauf es hinausläuft. Ihr wisst schon, was dann im Netz drin war: eine Masse von Fischen. Das hatten sie doch schon mal erlebt beim wunderbaren Fischzug. Zu der Gelegenheit hat Jesus sie ja berufen und Jesus zu Petrus gesprochen: Von nun an sollst du Menschen fangen. Da entdeckt Johannes, dass es Jesus ist, der da am Ufer steht. Und er sagt, es ist der Herr. Und sobald der Petrus das hört, schmeißt er sich ins Wasser. Also er zieht erstmal noch sein Obergewand an, weil er dachte, das schicklich ist. Und dann schmeißt er sich in voller Montur ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Die anderen Jünger fahren mit dem Bötchen ran. Und dann frühstücken sie zusammen. Und dann kommt dieser Dialog, den ich gleich vorlesen werde. Aber noch ein Wort zu uns. Jesus war auferstanden und er hatte gesagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und mir ist Gewalt gegeben und mir ist Macht gegeben. Und wir sehen in dieser Szene, Jesus ist da, er ist auferstanden, er lebt und ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und er hat uns einen Auftrag gegeben und dieser Auftrag lebt und dieser Auftrag ist akut. Und das ist es, was er den Jüngern signalisiert. Hey, ich habe noch die Macht, mir ist alle Macht gegeben, schaut an, wie viele Fische ihr gefangen habt. Ich habe dieselben Wunderkräfte. Ihr habt denselben Auftrag. Ich bin da. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit mir dürft ihr diesen Auftrag mit Freude wahrnehmen. Das gilt. Ich bin noch da. bei euch alle Tage bis an der Weltende mit meiner Macht. Und jetzt kommt dieser Dialog zwischen Jesus und Petrus. Und ich lese den vor. Das ist Johannes 21, Vers 15 bis 17. Sie hatten also gefrühstückt. Und dann heißt es, als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Kurzer Satz in Klammern, das ist die Übersetzung Martin Luthers. Es gibt noch andere Übersetzungen, da heißt es, hast du mich lieber als diese Punkt? Und dann geht's weiter. Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Soweit der Text. Weide meine Schafe. Was meint eigentlich Jesus, wenn er Petrus fragt, liebst du mich? Zu dem mehr als diese kommen wir später noch. Als er ihn fragt, liebst du mich? Was ist das eigentlich, Jesus lieben oder ihn lieb haben? Was bedeutet das? Bevor ich euch das sage, möchte ich eine Grundvoraussetzung, einen Rahmen festlegen, in dem das alles gesagt wird und das alles passiert. Ein paar Worterklärungen und ich habe mich hier des Griechischen bedient. Ich kann kein Griechisch, aber ich habe mich informiert hier. Ich habe mich also des Griechischen bedient und das so aufgeschrieben, wie es unserer Schreibung entspricht. Jesus fragt Petrus dreimal, hast du mich lieb, beziehungsweise liebst du mich? Das liebst du mich, das ist das Agapasme. Agapasme, liebst du mich? Und da steckt Agape drin. Und Agape, das kennen viele von euch, das ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Die echte, tiefe Liebe, die auch wir haben, wenn wir Gottes Kinder sind. Oder haben sollen. Agape, die echte Liebe, die keine Bedingungen stellt. Die immer da ist, die auch für die Feinde gilt. Agape. Dreimal fragt Jesus ihn, Entschuldigung, zweimal fragt er ihn, Agapasme. Und am Schluss fragt er ihn, Philesme, hast du mich lieb? Da steckt Philia drin. Das ist ein schwächerer Liebesbegriff. Er gilt für die Liebe, die man zu den besten Freunden hat oder zu guten Freunden hat. Da schwingt auch so etwas mit wie Sympathie und ich mag dich. Aber es ist noch etwas tiefer als ich mag dich. Aber das ist eine schwächere Form Philia als Agape. Und Petrus antwortet auf diese Frage Jesu dreimal Philose. Mit der schwächeren Form. Ich hab dich lieb. Ja, Jesus antwortet, fragt zweimal Agapasme und Einmal am Ende, wo er sich dann dem Petrus angepasst hat, Philesme, und Petrus antwortet dreimal, Philose, ich habe dich lieb. Warum dreimal? Nun, ich glaube, Jesus musste den Petrus nicht an diese Verleugnungsszene erinnern. Das war so tief in Petrus Gedächtnis eingebrannt, in seiner Seele eingebrannt. Er brauchte keine Erinnerung. Er gab es auch Petrus nicht, damit der Petrus etwas gut machen konnte, wiedergutmachen konnte. Liebe Freunde, auf Sünde gibt es keine Wiedergutmachung von unserer Seite. Wir können Sünde nicht wiedergutmachen. Wir können zwar, wenn wir was geklaut haben, dem anderen das zurückgeben, aber die Sünde, die zwischen uns und Gott steht, die können wir nicht wiedergutmachen. Aber Jesus ist für sie gestorben. Er hat sie weggenommen. Er hat dafür gebüßt. Er war das Opfer. Wir können Vergebung erfahren. Und diese Vergebung hatte der Petrus längst bekommen von Jesus. Wieso geschieht das hier dreimal? Und wieso macht Jesus den Petrus dann beim dritten Mal auch traurig? Der Petrus hatte hier die Chance, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hatte, sich dreimal zu Jesus zu bekennen. Dreimal sozusagen zu widerrufen. Eine Chance, die Jesus dem Petrus gab. Der wollte den Petrus nicht piesacken, nein. Dreimal erhält er die Gelegenheit, sich zu Jesus zu bekennen. Ja, ich hab dich lieb. Das sozusagen als Überblick über den ganzen Dialog. Und jetzt schauen wir die einzelnen Verse an. Ich hatte eben schon einen Vers zitiert. Was meint eigentlich Jesus, wenn er sagt, wenn er fragt, hast du mich lieb? Was ist die Liebe zu Jesus? Und da schauen wir uns mal Folgendes an. Das ist eine wichtige Voraussetzung, die wir unbedingt brauchen, wenn es um die Definition von Liebe zu Jesus geht. Die Liebe zu Jesus, liebe Gemeinde, die ist ein Geschenk. Die ist gegeben. Die haben wir nicht als natürliche Menschen. Sie ist dadurch bedingt, dass wir als Reben am Weinstock hängen. Ich rekurriere auf Johannes 15, 5, der Kern des Johannesevangeliums. Für mich der Kern des Johannesevangeliums. Wir hängen an den Reben. Das bedeutet, wir haben eine vertrauensvolle Beziehung im Glauben an Jesus, wo wir sprechen und sagen, Herr Jesus, ich setze all meine Hoffnung auf deine Gnade. Meine sämtliche Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung, außer auf deine Gnade durch dein Heilswerk. Ich setze meine ganze Hoffnung darauf. Und das ist die Vertrauensbeziehung, aus der dann aus dem Weinstock in die Rebe der Saft fließt. Wenn wir am Weinstock hängen als Reben, dann fließt der Saft von Jesus in unsere Herzen. Dann fließt die Liebe Christi in unsere Herzen, fließt die Liebe Gottes in unsere Herzen. Daher kommt die Liebe zu Jesus. Sie ist geschenkt. Sie fließt nicht aus uns heraus, sie fließt von ihm, von seiner Quelle aus. Und wir dürfen und müssen diese Liebesflamme, die wir geschenkt bekommen haben, wir dürfen sie nähren. Ihr alle wisst, ich gehe mal davon aus, fast alle wissen, wie man diese Liebesflamme nähren kann. Das haben wir hier auch schon gefühlte 1000 Mal gepredigt. Aber ich werde nicht müde, das trotzdem immer noch zu sagen, wie nähren wir die Liebesflamme. Zum Beispiel, indem wir jeden Morgen uns zu Jesus wenden, indem wir mit ihm reden, indem wir zu ihm beten, indem wir ihm sagen, Herr, ich hänge von deiner Gnade ab, bitte schenk mir die Gnade heute. Indem wir sein Wort lesen, sein Wort aufnehmen, indem wir Gemeinschaft miteinander haben, uns auf Jesus hinweisen, indem wir uns hier zum Gottesdienst treffen und. Wir können diese Liebesflamme nähren, die Gott als Geschenk in uns hineingelegt hat. Und das ist der ganze Rahmen, in dem ihr auch den Dialog verstehen müsst, unbedingt. Die Bibel gibt uns keine theoretische Definition von Liebe zu Jesus. Also ich habe keine gefunden. Wenn ihr eine wisst, ich nehme die gerne am Ende der Predigt entgegen. Ich habe keine theoretische Definition gefunden, aber was ich gefunden habe, das ihr auch alle kennt, ist eine kurze und einfache und knappe Beschreibung der Auswirkung seiner Liebe. Ja. Das, was aus dieser Liebe herauswächst an Frucht. Manche Leute sagen, viel Zeit mit Jesus verbringen. Darin zeigt sich die Liebe zu Jesus. Viel Zeit mit Jesus verbringen, viel in der Bibel lesen, viel mit ihm reden und so weiter und so fort. Liebe Leute, wie ist das mit jemandem, der morgens um 8 Uhr zur Arbeit geht und abends um 8 Uhr nach Hause kommt? Ich sage euch, der hat nicht viel Zeit für Jesus. Der hat Zeit für Jesus und er sollte sich die auch nehmen, aber viel Zeit hat er nicht. Aber in allen Situationen seines Lebens, es gibt keine Situation in seinem Leben, wo er nicht zeigen kann, dass er Jesus lieb hat. Er kann es immer zeigen. Hier kommt die Definition, hier kommen die Auswirkungen, die die Liebe zu Jesus hat. Ihr kennt diese Verse, Johannes 15, 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. 1. Johannes 5, 3, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Mit anderen Worten, darin zeigt sich, dass ihr Jesus liebt. So könnt ihr zeigen, dass ihr Jesus liebt, wenn ihr seine Gebote haltet. Und auch derjenige, der einen mühsamen Arbeitstag hat und abends rechtschaffen nach Hause kommt und kaum Zeit für irgendetwas hat, der darf in jeder Situation seine Liebe zu Jesus zeigen. Er kann freundlich sein. Freundlich gegenüber den Menschen, die nicht freundlich zu ihm sind. Er kann hilfsbereit sein, auch hilfsbereit gegenüber den Menschen, die gar nicht so hilfsbereit sind. Er kann sich unterordnen. Er kann sich auf den anderen einlassen. Er kann sich für den anderen interessieren. Er muss seine Belange und seine Interessen nicht in den Vordergrund stellen. Er kann sich auf den anderen einlassen. Er kann gütig sein. Er kann dankbar sein. Er kann, wenn er in seinem Büro sitzt, zum Beispiel, und wenn die Arbeit auch hart ist und herausfordernd ist, trotzdem dankbar sein, dass Gott ihn an diese Stelle, wo er jetzt sitzt, hingestellt hat. Er kann dankbar sein für seine Arbeit, dass er eine hat, dass die auch was einbringt. Er kann dankbar sein, wenn er am Strand liegt und die Sonne auf seinen Bauch scheinen lässt. Er kann Jesus dankbar sein für die Luft und den Wind und das Meer und den Sand und dafür, dass sein Körper und seine Seele Entspannung finden dürfen. In einer solchen Dankbarkeit, da zeigt sich auch die Liebe zu Jesus. Und im Verhalten zu den anderen Menschen gegenüber, meinem Gegenüber, zeigt sich die Liebe zu Jesus. Die Liebe zu Jesus ist eine ganzheitliche Sache. Und sie erfasst meine ganze Person. Sie umfasst Entscheiden und Denken und Fühlen und Handeln. Es ist ganzheitlich und Petrus versinnbildlicht das in diesem Text. Indem er sich in voller Montur als ganzer Mensch ins Wasser hineinwirft und zu Jesus schwimmt. Er wirft sich als ganzer Mensch hinein. Das ist sinnbildlich. Die Liebe Jesu erfasst alle unsere Bereiche. Ja, es zieht ihn einfach zu Jesus hin. Gut. Die Frage, die Jesus dem Petrus gestellt hat, die hätte auch anders ausfallen können. Also Jesus hat ja gefragt, liebst du mich mehr als diese? Die hätte auch anders ausfallen können. Gerechtfertigterweise. Jesus hätte fragen können, Petrus, weißt du eigentlich, wie sehr du mich verletzt hast, als du mich verleugnetest? Weißt du eigentlich, wie sehr du gesündigt hast, als du mich verleugnet hast? Hast du das mittlerweile bereut? Bist du mittlerweile umgekehrt? Das hätten Fragen sein können. Die hätten ihre Berechtigung gehabt. Aber Jesus fragt es nicht. Er fragt nur, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und das zeigt auch andererseits, wie sehr Jesus den Petrus liebt. Jesus hat Petrus immer geliebt. Da gab es den Petrus noch nicht. Da war der noch gar nicht geboren, weil er ihn erwählt hat, weil er ihn erlesen hat. Er hat ihn vor Grundlegung der Welt geliebt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann darf ich zu dir sagen, Jesus hat dich vor Grundlegung der Welt geliebt und seine Liebe hat keine Delle. Sie fluktuiert nicht. Sie schwankt nicht. Sie ändert sich nicht. Sie bleibt gleich. Die Liebe Jesu zu Petrus blieb auch gleich, als Petrus ihn verleugnete. Und als er ihn dreimal verleugnet hatte, da schaute Jesus ihn an. Und dann steht da nichts weiter. Ich habe mich gefragt, was war das wohl für ein Blick? Ich bin mir sicher, es war kein Blick des Ärgers, kein Blick des Vorwurfs, kein Blick des Hasses, kein Blick des Unmuts. Es war ein Blick der Liebe. Es war ein Blick der Traurigkeit. Es war ein Blick des Mitleidens mit Petrus in dieser Situation. Jesus hat Petrus immer geliebt und er liebt dich als Kind Gottes. Und wenn du versagst und wenn du eine Niederlage erlebst und wenn du sündigst, die Liebe Jesu bleibt. Sie hat keine Schwankungen. Sie bleibt bei mir und sie bleibt bei dir, wo du Kind Gottes bist. Und er schaut dich auch in deiner tiefsten Niederlage mit seiner Liebe an. Ja, mit einem Blick des Leidens, der Traurigkeit, Aber er weiß, er wird dich in den Himmel lieben. Er wird es vollenden. Davon kannst du ausgehen. Er liebt dich in den Himmel. Ja. Hast du mich lieb? Liebst du mich, Petrus? Das fragt er, weil er Petrus liebt. Wie antwortet Petrus? Ich gehe vorher nochmal, bevor ich auf die Antwort von Petrus komme, auf diese etwas erweiterte Frage ein, die Jesus am Anfang stellt. Liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich mehr als diese? Da streiten sich die Exegeten, was das diese bedeutet und worauf sich das diese bezieht. Viele Bibeln übersetzen bereits und übertragen bereits, hast du mich lieber als die Jünger oder die anderen, die da bei dir sind? Hast du mich lieber als die? Das ist nicht eindeutig. Das diese kann auch etwas anderes heißen. Es kann auch heißen, hast du mich lieber als dein Fishing-Business? Die Menge der Fische, die du da gefangen hast, den Profit, den du gemacht hast, hast du mich lieber als diese Welt? Auch das ist eine Deutungsmöglichkeit. Vielleicht hätte man besser übersetzen sollen, liebst du mich mehr? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Liebst du mich mehr? Und das bringt in Petrus eine Sache zum Klingen. Könnt ihr euch vorstellen? Das bringt in Petrus eine Sache zum Beben. Ich zeige euch das mal. Simon, Sohn des Judas, liebst du mich mehr als diese? Wie hatte Petrus vorher reagiert, als Jesus ihm ankündigte, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht? Da sagte Petrus, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ja, das werde ich nie und nimmer tun, ich werde dich nie und nimmer verleugnen. In anderer Situation, als Jesus den Jüngern sagte, es werden viele an mir Anstoß nehmen, das könnt ihr in Lukas 22 lesen, es werden viele an mir Anstoß nehmen, da sagte Petrus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und jetzt lässt Jesus das in Petrus anklingen, was er damals gesagt hat. Hast du mich lieber als diese? Petrus antwortet nur Philose. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, diese Überheblichkeit, diese Selbstüberschätzung, die ist in Petrus noch da. Der alte Mensch ist ja noch in uns vorhanden. Die ist auch in Petrus noch da und die ist nach wie vor eine Gefahr. Aber wir merken hier, bei Petrus hat sich was verändert. Da ist etwas gewachsen. Der zeigt ein anderes Gesicht. Ich hab dich lieb, Jesus. Das ist alles, was er sagt. Diese schwache Form. Und Jesus ist damit zufrieden. Er nimmt das nachher in der letzten Frage ja so selbst auf und fragt nicht mehr Agapasme, sondern Philesma, hast du mich lieb? Jesus fragt dich das heute Morgen. Hast du mich lieb? Philesma? Ist da was in deinem Herzen? Und wenn du sagst, ja Herr, ich hab dich lieb und du antwortest mit der schwachen Form, Jesus ist zufrieden damit. Und dann sagt Jesus noch, antwortet Petrus noch etwas. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt das. Petrus war ganz klar, Jesus sieht in sein Herz. Gott sieht in sein Herz, er sieht alles, was da drin ist. Alles. Ist das für uns nicht eher erschreckend? Weil er auch die Abgründe sieht, die in mir sind? Weil er meine ganze Sündhaftigkeit sieht, meine falschen Motive, meine falschen Versprechen, meine Ausraster, mein Ärger? Weil er das alles sieht, was da tief in meiner Seele rumwurstelt und rumrebelliert? Ist das nicht eher erschreckend, wenn wir sagen müssen, Herr, du weißt alles? Für Petrus war es das offenbar nicht. Denn nachher sagt er zu Jesus, du weißt alle Dinge. Alle Dinge. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt, nee, habe ich nicht. Eure Aufmerksamkeit lenken auf 1. Johannes 3,20. Da heißt es, wenn unser Herz uns verurteilt, dann ist er größer als unser Herz und weiß alle Dinge. Ich sage es nochmal, wenn unser Herz uns verurteilt oder verdammt, dann ist Gott größer als unser Herz und er weiß alle Dinge. Er sieht deine Abgründe, ja. Er sieht aber auch die Liebesflamme, die er selbst in dich durch den Glauben an ihn hineingelegt hat. Er sieht den Samen, den er gesät hat. Er sieht das neue Leben in dir. Er sieht Jesus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er sieht den Geist Gottes in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er sieht das und das soll dein Herz ruhig machen. Das ist es nämlich, worauf Gott schaut am Ende. Für deinen verkorksten alten Menschen ist Jesus gestorben. Den hat er ans Kreuz genagelt. Der ist noch da, aber er ist dem Tod geweiht. Er ist verurteilt. Jesus schaut auf den neuen Samen, den er in dich hineingelegt hat. Bewahre das gut. Der Satan ist ein Verführer von Anfang an. Er ist ein Suggestivkünstler ersten Ranges, denn er will dir einreden, dass du Jesus nicht lieb hast. Er will dir als Kind Gottes einreden, dass du Jesus nicht lieb hast. Er weist dich hin auf das, was du gestern getan hast und vorgestern getan hast. Schau mal, was du gestern getan hast. Schau mal, wie du deiner Frau gegenüber reagiert hast. Schau mal, wie du da gelogen hast. Und weißt du noch, was du letztes Jahr getan hast? Du willst Jesus lieb haben, dass ich nicht lache. Das ist ja der Witz des Monats oder des Jahres oder des Jahrzehnts. Du willst Jesus lieb haben? Schau doch mal in dich hinein. Hast du mal richtig in dich hineingehört? Das ist es, was der Satan uns sagen will. Was er uns einflößen will. Liebe Freunde, damit kein Missverständnis entsteht. Natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Sünde erkennen. Dass er schenkt er uns, seine Güte leitet uns zur Umkehr. Und dass wir auch umkehren, dass wir Buße tun, natürlich ist das wichtig, unsere Sünden zu bekennen. Aber was der Satan will, ist, er will unseren Blick beim alten Menschen festnageln. Er will uns in unserer Sündhaftigkeit fixieren, dass wir nicht auf das neue Leben schauen, dass wir nicht auf den Samen, auf die Liebesflamme schauen, die er uns selbst geschenkt hat. Dass wir nicht auf seine Macht schauen, auf seine Kraft schauen, die er in uns entfaltet. Der Satan möchte uns belügen. Er will nicht, dass wir diese geistliche Wahrheit wahrnehmen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und er hat die Liebe zu Jesus oder das Liebhaben in dein Herz gelegt. Es ist da. Okay. Dreimal sagt der Petrus, ich habe dich lieb. Dreimal antwortet Jesus mit einem Auftrag, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Alles sind gleich. Was ist das? Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Was meint er damit? Ja, kümmere dich um die Gemeinde. Kümmere dich um die Menschen, die errettet wurden durch den Glauben. Kümmere dich um meine Gemeinde. Kümmere dich um meine Schäfchen. Lehre sie. Sei ihr Seelsorger. Warne sie vor dem Bösen. Zeig ihr die Schlichen des Teufels auf. Zeig ihr die Furcht Gottes auf. Lehre sie, zeig ihnen das Evangelium. Führe sie zu frischen Auen. Gib ihnen geistliche Nahrung. Ja, kümmere dich um meine Gemeinde. Kümmere dich um meine Schäfchen. Ja, warum sagt er das eigentlich hier in dem Zusammenhang? Im Zusammenhang mit dieser Frage, liebst du mich? Das ist ganz einfach. Wenn du Jesus nicht lieb hast, dann kannst du die Schäfchen in der Gemeinde auch nicht lieb haben. Das geht nicht. Du kannst sie irgendwo sympathisch finden, wie Menschen sich einander sympathisch finden, natürlich. Du kannst sie irgendwo mögen, wie Menschen einander mögen, aber du kannst sie nicht lieb haben, so wie Gott es möchte, ohne dass du Jesus lieb hast. Du musst Jesus lieb haben, erst dann kannst du auch seine Schäfchen lieb haben. Das ist wichtig. Es gibt Menschen in der Gemeinde, mit denen du nicht gut kannst, oder? Ist so ein hehres Wort, ne? Liebe jeden Einzelnen, der hier sitzt. Jeden Einzelnen. Hab ihn lieb, wie Jesus dich lieb hat. Wow. Also, ich sage euch, wenn wir hier nicht als Gemeinde zusammenkommen würden, wir würden in dieser Konstellation niemals zusammenkommen. Niemals. Da sind immer Leute, mit denen du Schwierigkeiten hast, mit denen du Probleme hast, die dir auf den Senkel gehen, die dir auf den Keks gehen. Das ist normal. So sind wir Menschen. Die Gemeinde ist auch noch irdisch. Aber, liebe Freunde, lasst euch eine Sache gesagt sein. Bitte, lasst euch eine Sache gesagt sein. Dieser Zustand ist nicht in Stein gemeißelt. Diese Beziehung, die du zu einem anderen hast, mit dem du schwer kannst, die ist nicht in Stein gemeißelt. Denn ich erinnere nochmal daran, wenn wir als Reben am Weinstock sind und bleiben, dann fließt die Liebe Christi in unsere Herzen. Und was ist das Ergebnis? Frucht. Eine Frucht des Geistes wächst nicht von heute auf morgen. Du siehst an einer Rebe nicht über Nacht die Trauben hängen. Du siehst an einem Apfelbaum nicht über Nacht einen Apfel hängen. sondern die brauchen Zeit zum Wachsen. Und deshalb braucht deine Liebe zu den anderen Schäfchen in der Gemeinde Jesu Zeit zum Wachsen. Und es wird und sie wird wachsen, wenn du in Verbundenheit mit Jesus bleibst und deine Hoffnung in allen Dingen ganz auf die Gnade setzt. Diese Früchte werden wachsen. Deine Liebe zu den Gemeindegliedern, sie wird wachsen, wenn du an Jesus bleibst. Das darf ich dir zusagen. Das darf ich dir garantieren, weil die Schrift es sagt. Und in dieser Hoffnung, da darfst du auf die anderen Menschen zugehen und dich auf sie einlassen. Du darfst einfach offen sein für sie. Und dann wirst du sehen, was Jesus kann. Dann wirst du sehen, was er wirkt. Eine letzte Frage. Gilt eigentlich der Auftrag, den Jesus dem Petrus gibt, gilt dieser Auftrag auch für uns alle? Er sagt ja zu Petrus, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, hüte meine Schafe. Ist das ein allgemeiner Auftrag? Oder gilt er nur für Petrus, gilt er nur für die Bischöfe, gilt er für die Pfarrer und Pastoren, gilt er vielleicht für die Ältesten oder so? Liebe Freunde, in gewissem Maße und in gewisser Weise gilt er für jeden von uns, der mit Jesus unterwegs ist. Für jeden. Er sagt heute Morgen zu dir, weide meine Lämmer. Jetzt habe ich vergessen zu klicken, also hier seht nochmal den Auftrag des Petrus. Und das ist der Auftrag an uns. Was heißt das? Weide meine Lämmer. Wenn Jesus das zu dir ganz persönlich sagt, was bedeutet das? Erstens, ich habe zwei Aspekte herausgegriffen, man könnte das noch verlängern, diese Liste. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er ihr empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Liebe Freunde, wenn ihr zu Jesus gehört, jeder von euch hat eine Gnadengabe. Entweder ist sie vom Heiligen Geist neu geschenkt oder Jesus hat eine natürliche Gabe deinerseits veredelt. Jeder hat etwas, das er bekommen hat, das er geschenkt bekommen hat. Du musst nicht mit dem dienen, was du nicht hast. Du brauchst nur mit dem zu dienen, was du geschenkt bekommen hast. Warum schenkt Jesus es dir? Warum legt er es in deine Hand? Damit du es weitergibst. Ich meine, es kann in der Gemeinde mal eine Situation auftreten, tatsächlich, wo man nicht seinen Gaben gemäß dienen muss, weil es ein Manko in der Gemeinde gibt, weil es einen Bedarf gibt. Aber das Modell, das Jesus von Gemeinde hat, ist das nicht. Er hat jedem etwas in die Hand gegeben und sagt, du kannst es ausschütten. Du brauchst nicht zu geben, was du nicht hast. Gib einfach, was ich dir geschenkt habe. Das ist der erste Aspekt. Der letzte Aspekt im Hebräer 10, 24, ihr kennt das, lasst uns aufeinander Acht haben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, sondern einander ermahnen. Wir sind füreinander Seelsorger. Christoph, du bist mein Seelsorger, ich bin deiner. Und so könnte ich das hier mit jedem sagen. Wir sind füreinander Seelsorger. Wir sollen uns hinweisen, immer auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf Jesus. Wir sollen uns gegenseitig mit der Nase immer auf die Gnade stoßen. Wir sollen uns ermutigen, auf Christus zu schauen, Dinge geistlich zu beurteilen. Wie schwer ist das manchmal, Dinge geistlich zu beurteilen? Dinge, die uns betreffen in unserem Alltag, die uns begegnen, geistlich zu beurteilen. Wir sollen einander helfen, Dinge geistlich zu beurteilen. Wir sollen offen füreinander sein, uns auf den anderen einlassen, ihn ermutigen, den anderen zu lieben, die anderen Schäfchen lieb zu haben, ihn zu ermahnen. In dem Ermahnen steckt übrigens Ermutigen mit drin, in diesem Wort. Ihr wisst, was ich meine. Aufeinander hinweisen, dass wir die Gottesdienste nicht verpassen. Dass wir unsere Gemeinschaft nicht verpassen, liebe Freunde. Da sind wir füreinander da. Hilf deinem Mitbruder, deiner Mitschwester, Menschen so zu begegnen, wie Jesus es möchte. So zu begegnen, wie es dem Wesen Jesu entspricht. Das ist unser Auftrag, wenn Jesus zu uns sagt, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Ganz kurze Zusammenfassung. Jesus sagt zu dir und fragt dich heute Morgen, hast du mich lieb? Oder liebst du mich? Agapasme, philesme, er fragt dich das. Und du darfst mit bestem Wissen und Gewissen, wenn du denn Jesus gehörst und wenn du denn die Verbindung mit diesem Weinstock hast durch Glauben und Vertrauen, du darfst mit bestem Wissen und Gewissen antworten, ja, Herr, du weißt alle Dinge, du kennst mein Herz, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann wird er zu dir sagen, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Amen.